herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian, Andreas, du scheinst viel zu tun zu haben in letzter Zeit und arbeitest ja auch fleißig am Rockstar-Leben weiterhin. Oder?
Ja, komm gerade von der einer kleinen Welttournee, die zwar nur in Oberbayern stattfindet, ja. Trotzdem. Ja, viel zu tun ist in der Tat wahr, den überwiegenden Anteil nehmen verschiedene Projekte, Arbeitsprojekte ein, aber das hast du richtig erkannt, auch die Rockstar-Karriere hat so seinen Platz, war am Wochenende auf einem kleinen Festival. Der Summer Breeze, also nicht der Summer Breeze, das große Festival, sondern die kleine Schwester des Festivals in Oberbayern-Vogtarreuth. War ein wunderbares kleines Festival mit richtig guter Musik, lokale Bands und auch die Pyramiden haben gespielt und war einfach, wenn man das so sagen darf.
Und ihr habt abgerissen.
Absolut. Ja, der war richtig schön, super Wetter und eine super Bühne und Technik da, wunderbare Leute, die richtig gefeiert haben. Und insofern erstes Festival, die Welt kann kommen, würde ich sagen. Ja. Und gestern war ich dann noch selber, also wir nehmen heute auf Dienstag, vor der Erscheinung. Und am Vorabend gestern also war ich bei den Kollegen.
Ja. Die waren wirklich auf Welttournee. Ja.
Also der Größenwahn hat mich schon ereilt. Ja, gute Voraussetzungen für den für das Rockstar-Sein. Ja, Cypress Hill in München war gigantisch. Also muss sagen, die haben die Bude abgerissen. War richtig, war eine Show und gefeiert. Also genial, einfach. Insofern hatte ich musikalische letzte Tage hinter mir.
Sehr gut.
Und bei dir, Sebastian, was gibt's Neues?
Eigentlich gar nicht so viel, auch gerade viel zu tun. Heute, wo wir aufnehmen, heute Morgen, hatte unsere Tochter ihre erste mündliche Prüfung. Es ist jetzt gerade 10.22 Uhr in 2 Stunden, 20 Minuten hat sie noch die zweite mündliche Prüfung und dann ist es vorbei.
Und dann ist es
wir sind schon alle ganz gespannt. Also heute Morgen war das einzige Fach, was ihr wirklich Probleme bereitet, aber das ist jetzt auch vorbei und wir wissen schon, dass es gut gelaufen ist, verhältnismäßig. Ah,
Im Live-Ticker.
Genau, im Live-Ticker, genau. Genau, sehr und dann ist am Samstag der Abiball. Mm. Da kommt noch Familie und so, um dann dabei zu sein. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Genau.
Also die ganze Dissenspflegerschaft, kann ich sagen, drückt jetzt noch die Daumen für den Endspurt und dann viel Spaß bei der Zeit danach. Ich glaube, wir hatten es irgendwann schon mal erwähnt, eine der in meiner Erinnerung und für mich besten Zeiten. Ja, da kommen noch viele beste Zeiten danach, aber das war schon auch eine besondere Zeit. Ja.
Auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, wir drücken allen Abiturientinnen und Abiturienten die Daumen, die jetzt im Endspurt sind, oder? Also, ihr schafft das.
Wir sind global unterwegs.
Und danach reist ihr wahrscheinlich, welche Bude auch immer.
Falls für irgendwelche Anlässe eine gute Band benötigt, meldet euch bei uns. Ich kann vermitteln.
Ja, sehr gut. So machen wir das. Ja, aber Andreas, wir hatten ja auch auf die letzte Folge, als wir über Wahrheit gesprochen haben, relativ viele Rückmeldungen und auf 2, 3 wollten wir vielleicht nochmal ein bisschen eingehen, oder?
Genau. Und ich möchte erstmal auch sagen, glaube ich, in unser beider Namen, da freuen wir uns sehr, dass ihr euch auseinandergesetzt habt und uns auch Rückmeldung gegeben habt. Das hilft uns sehr, auch nochmal zu prüfen und zu gucken, was so unsere Positionen waren und ja, freut uns einfach grundsätzlich, wenn die Dinge auch so ein bisschen was anregen und da ist es erstmal wurscht, ob Zustimmung oder nicht Zustimmung. Aber wir wollen, du hast es gesagt, da auch nochmal was dazu sagen, weil wir es so spannend fanden, was da aufkam.
Ja, also zumindest zu zwei, drei. Ne? Ich fange mal an mit einer Rückmeldung vielleicht. Wo die mich etwas ratlos zurückließ, ehrlich gesagt, die sinngemäß lautete, das kannte ich schon alles und deswegen war es blöd. Das ist natürlich, freut uns, dass die Person sich im Thema so sehr auskennt und das schon alles kannte, aber das ist vielleicht kein wirklich gutes Argument. Also es kann natürlich der Fall gewesen sein, dass die Sendung ganz schrecklich war, das wollen wir gar nicht ausschließen und dass wir, dass es einfach nicht so gut war, aber ich, das denke ich, hängt sicherlich nicht damit zusammen, dass man den Inhalt schon kannte. Sowas würde ich dann doch zurückweisen wollen, aber es gab vielleicht auch noch Rückmeldungen, die mit denen wir uns wirklich auseinandersetzen müssen, oder Andreas?
Ja. Genau. Und da kann man dazu auch nochmal sagen, natürlich erfinden wir hier nicht das Rad neu. Wir bieten auch nicht ständig neue Theorien jetzt an, da das für so klug halte ich mich nicht.
Ja, ich mich auch nicht.
Also musikalisch ist mein Größenwahn sehr groß, aber philosophisch. mal ganz ernsthaft, manchmal geht es ja auch darum, nur einfach Dinge aufzuarbeiten und mal auf den Punkt zu bringen, und sozusagen gebündelt mal anzuschauen. Und dann vielleicht etwas herauszuziehen, einen speziellen Aspekt, und der dann vielleicht eine gewisse Innovation hat oder über den wir mal denken, oder der uns vielleicht auch einfach nur besonders aufgefallen ist, der wird zu wenig beachtet. Und insofern kann es natürlich vorkommen, dass wir Dinge einfach zusammenfassen, die man schon kennt. Wie du sagst, umso besser, wunderbar. Hatte schon auch den Eindruck, dass so die Überlegung, die wir am Schluss nannten, eben Wahrheit ist wichtig, weil es einen sozialen Zweck erfüllt, und dass das immer im Kopf behalten werden muss, wenn man mit Aussagen konfrontiert, wie jeder hat so seine eigene Wahrheit, dann doch einen Unterschied machen kann. Aber vielleicht sehen wir das auch anders, da freuen wir uns auch, oder seht ihr das anders, und da freuen wir uns auch über eine weitergehende Diskussion. Auch wenn sie nicht neu ist, freuen wir uns immer. Und der Punkt aber, wo wir sagen, da waren wir vielleicht nicht präzise genug in dem, was wir meinten, bezieht sich auf unser Beispiel, das wir wiederholt diskutiert haben in der Folge. Da haben wir davon gesprochen, von einem Beispiel. Ja, du fragst mich zum Beispiel, wann fährt der Zug? Und ich gebe eine Antwort darauf, der fährt um 17:45. Dann könnte man jetzt sagen, oder da haben wir so die Rückmeldung erhalten, aber was ist jetzt, wenn der Zug um Verspätung hat und erst 5 Minuten später fährt, dann stimmt es ja nicht. Und die Wahrheit hat dann auch der Fahrplanmacher gemacht und jetzt stimmt die Realität nicht damit überein. Das ist natürlich völlig richtig. Uns ging es aber jetzt gar nicht so sehr um die Frage nach, stimmt der Fahrplan überein? Weil das wissen wir alle, der stimmt eigentlich nie, so gut wie nie überein. Sondern uns ging es um diese Situation des Gesprächs. Nämlich, der Sebastian fragt mich, wann fährt der Zug? Ich sage 17:45. Dann haben wir eine Überzeugung geäußert, einen Satz geäußert, der korrespondiert mit einer Überzeugung bei mir, und woher ich die habe, ist erstmal wurscht, ich habe in der App nachgelesen, der fährt 17:45 und diese Überzeugung, die ist jetzt erstmal unabhängig von der Verspätung, kann wahr sein oder nicht, und das bemisst sich eben nach dem Fahrplan, wann die Welt geordnet ist. Wir können auch gern, wenn das wirklich noch weiter zu Schwierigkeiten führt, jetzt mit Verspätung und so weiter, einfach irgendeine andere Aussage nehmen, wo deutlich wird, es ist irgendwie wichtig, dass wir uns in diesem sozialen Kontext eben auf die Richtigkeit der Überzeugung, eben die Wahrheit der Überzeugung verlassen können. Wir können auch von Preisen reden, wie viel irgendwas kostet oder liegt der Schlüssel noch auf dem Tisch?
Ja.
Ja? Oder hast du den Autoschlüssel in der Hosentasche? Ja? Und der ist da oder der ist nicht da? Und natürlich gibt es tausend Gründe, wie man sich täuschen kann. Das ist übrigens Aufgabe der Philosophie, auch herauszufinden, liegt dann Wissen vor, ja, und alles Mögliche. Aber diese Überzeugung, die kann erstmal wahr oder falsch sein. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, was macht denn diese Aussage wahr oder falsch? Und eine ganz andere Frage wäre dann noch, aber vielleicht hast du da noch eine Überlegung dazu, sind wir denn gerechtfertigt zu glauben? Also kann ich denn, ohne dass mir irgendjemand was vorwirft, dass ich epistemisch was falsch gemacht habe, diese Überzeugung haben? Ja, im Zug ist es ganz gut, weil eigentlich kann man eigentlich, sind wir in den seltensten Fällen gerechtfertigt anzunehmen, der Zug fährt dann, wann es in der App steht.
In Deutschland, ja.
Aber, ja, in Deutschland, genau, es ist woanders anders. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Ja. Ja? Also soll ich das jetzt auch haben? Ja? Die hängt mit Wahrheit zusammen, aber das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber ich glaube, vielleicht wird deutlich, dass es darum uns ging, sozusagen, eine Aussage und die hat irgendwie eine Korrespondenz.
Die bezieht sich in dem Fall auf den Fahrplan. Ne?
Genau.
Und es geht auch nicht darum, wer den Fahrplan gemacht hat und dass das der Wahrheitsmacher ist. Und es geht auch nicht darum, ob der Zug dann ausnahmsweise 2 Minuten früher kommt oder Verspätung hat, ne? Sondern es geht darum, ob sozusagen die geäußerte Überzeugung in dem Fall mit dem Fahrplan übereinstimmt. Ja, das ist das, worum es geht. Aber vielleicht, also noch ein weiterer Punkt, du hast es ja auch schon angedeutet, da waren wir vielleicht auch nicht deutlich genug. Es wurde auch angemerkt nochmal, naja, aber Wahrheit ist doch wichtig, sonst würde alles zusammenbrechen hier. Und da würden wir, glaube ich, ja völlig übereinstimmen, ne? Ich denke, dachte auch, das hätten wir so geäußert, ist vielleicht nicht deutlich genug geworden, weil wir am Schluss eben auch gesagt haben, naja, aber welche Theorie oder Konzeption von Wahrheit jetzt eben sozusagen die plausibelste ist oder vielleicht sogar die einzig plausible ist, da sind wir uns eben nicht so sicher. Ne? Wo wir uns aber sicher sind, dass Wahrheit eben entsprechend wichtig ist. Und vielleicht eins möchte ich noch ganz kurz, aber wirklich ganz kurz, vielleicht sogar nur mit einem Wort drauf eingehen, in einem Kommentar, in einer, ja, oder Kritik, in der dann auch auf Überzeugungen und Wissenschaften und so weiter eingegangen wurde, schrieb jemand mit Blick auf Wahrheit, naja, dass ja sozusagen die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ursachen für den Klimawandel ein gutes Beispiel sei, sinngemäß, weil auch unter den Wissenschaftlern niemand wisse, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Und dazu ist meine Antwort schlicht und einfach doch. und da gibt es auch keinen, also da muss man auch, glaube ich, nichts weiter zu sagen, oder? Also vielleicht lassen wir es dabei bei den Kommentaren. Ja, oder, Andreas?
Vielleicht noch. Ja. Es wurde auch noch nach konkreten Empfehlungen. Wir hatten überlegt, ob wir eine Rubrik Strände-Empfehlungen angeben sollen und waren dazu unkonkret. Da würde ich vielleicht noch hinzufügen, am Ammersee ist das Strandbad in Utting sehr empfehlenswert. Und warum? Weil es einfach eine super Stimmung hat. Aber das auch nur nebenbei als Nachtrag zur letzten Stimmung und zum Klimawandel. Ja, selbst wenn er nicht gegen Menschen gemacht wäre, er ist da und Menschen können etwas daran tun, die Situation zu verbessern. Aber das spricht gar nicht deinen Punkt, aber ich gebe dir völlig recht. Aber das ist eine andere Diskussion, die führen wir vielleicht mal in Folge. Ja. Da haben wir, glaube ich, einige Punkte, die wir angehen können. Heute wollen wir tatsächlich zu einem anderen Thema mal sprechen. Wir haben uns auch wieder eine Umschau vorgenommen, haben also wieder ein bisschen ins Internet und in die Zeitungen und überall hineingeguckt, um Antworten darauf zu finden, was denn die Philosophie sagt zum Thema Krieg oder vielleicht genauer zum Thema gerechter Krieg. Ja, wir nehmen leider seit einigen Jahren und gefühlt in letzter Zeit vermehrt, aber ist auch vielleicht nur gefühlt, Krieg in der Welt war und bei uns in Europa auch direkt vor der Haustür, aber auch andernorts in der Welt. Und da dachten wir, ja, wollen wir doch mal gucken, was denn Philosophinnen, Philosophen zum Thema gerechter Krieg sagen. Wir haben ja nicht wenig Beispiele, die wir jetzt konkret anschauen könnten. Wir haben uns mal so ein bisschen auf den Krieg, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konzentriert und ein paar Texte gefunden, über die wir jetzt gleich mal sprechen wollen.
Ja, wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, dann haben wir es ja von allen Seiten, das kann man jedenfalls schon mal sagen, mit ganz unterschiedlichen Begründungen und Rechtfertigungen, könnte man sagen, für bestimmte Maßnahmen zu tun. Ne? Das gilt für Russland natürlich genauso wie für die Ukraine und dritte Staaten, die zum Beispiel die Ukraine eben unterstützen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ne? Und da ist ja, denke ich, vielleicht eine grundlegende Frage schon mal mit aufgeworfen, nämlich wann sind denn kriegerische Maßnahmen sozusagen angemessen, also wann lassen sie sich denn rechtfertigen? Ne? Mhm. Und da gibt es ja tatsächlich seit den 1970er Jahren letztlich schon, also letztlich lässt sich das noch weiter zurückführen, die Überlegungen, aber seit den 1970er Jahren eine wieder intensive philosophische Auseinandersetzung, eben auch um die Frage des gerechten Krieges, die sogenannte Just War Theory. Ne? Und diese Theorie, die auf Michael Walzers Just and Unjust Wars, so heißt das Buch, zurückgeht, versucht also einerseits sozusagen rechtfertigende Gründe für einen Krieg, für kriegerische Maßnahmen herauszuarbeiten. Also wann, unter welchen Bedingungen und wie lassen sich kriegerische Maßnahmen überhaupt rechtfertigen? Und zweitens Prinzipien sozusagen eines gerechten Krieges zu etablieren. Also sozusagen welches Recht im Krieg dann gelten sollte. Ne? Und ich zähle einfach mal sozusagen die wesentlichen Prinzipien zur Rechtfertigung eines Krieges auf. Ne? Und dann können wir uns vielleicht daran unter anderem so ein Stück versuchen, entlang zu hangeln in einer möglichen Bewertung dieses Konflikts oder Krieges. Also was sind rechtfertigende Gründe? Einer der wichtigsten ist wahrscheinlich das Recht auf Selbstverteidigung, ne? Zum Beispiel eines Staates. Das heißt, wenn ich von einem anderen Staat angegriffen werde, dann habe ich das Recht, mich entsprechend mit militärischen und kriegerischen Maßnahmen und Handlungen eben zu verteidigen, mal ganz grundsätzlich. Ja. Das Zweite ist auch, obwohl diese Theorie sehr stark auf eben die Souveränität auch von Staaten abstellt, ne? Das hängt ja auch ein Stück weit damit zusammen. Ne? Ich habe als souveräner Staat das Recht zur Selbstverteidigung und es gibt auf der anderen Seite kein Recht, sozusagen als Aggressor aus irgendwelchen Gründen einfach einen souveränen Staat anzugreifen. Trotzdem sagen Walzer und andere aber, dass sozusagen militärisch eingeschritten werden darf unter ganz bestimmten Bedingungen in anderen Staaten, nämlich zum Beispiel dann, und das haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen, ne, wenn ein Staat sich auf besonders grausame Art und Weise gegenüber seiner Bevölkerung verhält. Ja. Ein drittes Kriterium ist die sogenannte gerechte Absicht des Krieges. Da geht es darum, dass sozusagen in the long run wenigstens durch diese kriegerische Maßnahme, durch den Angriff, sozusagen wer mehr Wohl als Schaden, so könnte man das vielleicht zusammenfassen, herauskommt. Ja? Also, dass sozusagen der Schaden durch den Krieg eben durch den Nutzen, den er in the long run eben zeitigt, dass dieser Nutzen eben überwiegt, ja, den Schaden. Das könnte mit dem, was ich davor gesagt habe, zusammenhängen, ne? Also dass sozusagen die eine unterjochte Bevölkerung eben nach Beendigung des Kriegs oder durch diesen Krieg, der natürlich selbst auch zu Schäden führt, dass das eben beendet wird, ja, beispielsweise, und eben ein entsprechender Nutzen für die betroffene Bevölkerung danach entsteht. Auch ein wichtiges Kriterium ist sozusagen die Aussicht auf Erfolg. Also eine solche Maßnahme muss, also es darf nicht absehbar sein, dass das auch gar nicht erfolgreich sein kann, gerade weil eben natürlich auch entsprechende Schäden, aber nicht zuletzt auch an der Zivilbevölkerung immer zu erwarten sind. Ne? Also es muss eben schon erwartbar sein, dass diese Maßnahme auch, auch Erfolg hat. Krieg soll immer das letzte Mittel sein, das eingesetzt wird, um das noch zu nennen. Und es soll eben grundsätzlich verhältnismäßig sein. Ja? Das heißt, auch hier geht es nochmal vielleicht um die Schäden und Nutzen generell, ne, die durch kriegerische Maßnahmen sozusagen gezeitigt werden. Und die müssen in einem bestimmten Verhältnis stehen. Ne? Das sind also jetzt mal, kurz überlegen, 5, 6 Kriterien, ne, die zum Beispiel Michael Walzer eben herausgearbeitet haben, die kriegerische Maßnahmen oder deren Erfüllung kriegerische Maßnahmen rechtfertigen könnten. Was sagt uns das jetzt, Andreas?
Ja, da kann ich gleich einen Textfund anbringen, den ich gemacht habe, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, wie immer, wenn wir uns auf etwas beziehen. Das ist ein Text von Peter Olsthorn mit dem Titel Fighting Justly, the Russia-Ukraine War and the Usefulness of Morality. Der hat eine ganz bestimmte Aussage, die er machen will, aber der geht genau darauf ein, indem er sagt, also nochmal runterbricht und sagt, eben gerechter Grund, Verhältnismäßigkeit, Krieg als letztes Mittel sind so die wichtigsten Kriterien. Ja. Er, ne, ganz kurz zusammengefasst, für das Jus ad bellum, also das Recht oder die Rechtfertigung, kriegerische Handlungen anzufangen. Du hast dann auch noch genannt Jus in bello, als Recht der Kriegsführung, kommen wir vielleicht kleiner drauf. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass es auch noch das Jus post bellum gibt.
Das stimmt,
Also auch noch die Frage, wir brauchen auch noch Regeln dafür, wie nach kriegerischen Handlungen umzugehen ist. Machen wir jetzt nicht, aber wollte ich nur nochmal erwähnen. Ja, und der Autor, der Peter Olsthorn, der ist Professor in Military Leadership and Ethics bei der Niederländischen Defense Academy und beschäftigen sich eben so mit Militärethik. Und der sagt, pass auf, die Russen, Putin, macht den oder möchte den Eindruck vermitteln, dass er genau diese Gründe respektiert, also dass er aus gerechtem Grund die Ukraine angegriffen hat. Er möchte zum Beispiel einen Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ukraine verhindern und möchte sich selbst verteidigen gegen mögliche russische oder westliche Invasionen. Und gibt auch Beispiele, sagt, okay, das ist wahrscheinlich völliger Blödsinn, aber gibt die Möglichkeit, ihn eben mit diesen Kriterien zu kritisieren. Ja, das ist natürlich etwas, was wir jetzt in der Vergangenheit auch vielfältig gehört haben. Also es gibt keinen russischen Genozid, keinen ukrainischen Genozid an der russischen Bevölkerung. Und auch die NATO stand nicht kurz davor, Russland anzugreifen oder die Ukraine Russland anzugreifen.
Also keine präventive Selbstverteidigung.
Genau, es ist keine präventive Selbstverteidigung. In Klammern, das ist natürlich etwas, was stark diskutiert wird im Konflikt zwischen Israel und Iran oder im Krieg zwischen Israel und Iran. Das ist eine der zentralen Fragen, war das gerechtfertigt? Aber das ist nur in Klammern. Der fragt sich so ein bisschen, können wir mit diesem Gerüst was anfangen? Das ist eigentlich interessant. Was du jetzt genannt hast, ganz in hervorragender Weise zusammengefasst hast, können wir mit diesem Gerüst was anfangen? Ist es nicht so, dass es im Krieg eigentlich überhaupt kein Recht gibt? Und für den Krieg Und er kontrastiert das eigentlich mit zwei Positionen. Da wird es eigentlich interessant, also auf der Metaebene, ja, das hört sich alles schön und recht an, aber wenn wir uns mal in der Wirklichkeit umschauen, da könnte man sagen, aber es auf Staaten, die geben nichts auf Moral, ja, und es soll vielleicht auch gar nicht so sein. In den internationalen Beziehungen, also in den Beziehungen zwischen den Ländern, da geht's um Stärke und um Selbstbehauptung und gerechtfertigt ist alles, was nötig ist, um sich selbst zu behaupten und eben auch den anderen sozusagen zu dominieren, weil man selbst sonst dominiert wird. Und das könnte entweder eine Beschreibung sein, so ist die Realität, oder es könnte sogar eine Vorschrift sein. Also so sollt ihr handeln. Ja? Also das heißt, wenn ihr irgendwo Gefahr seht, dass euch einer blöd kommt, jetzt mal blöd gesprochen, dann greift ihn an. Und auf der anderen Seite steht aber sowas wie, was natürlich auch ganz stark, glaube ich, in uns drin ist, ja, hoffe ich zumindest, auch so ein Pazifismus, sagen wir mal. Also der Wunsch eben nicht Krieg zu machen. Und da sagt da der Autor, naja, der kann denn da die Just War Theory, die Überlegung zum gerechten Krieg, kann denn die da was nutzen, kann uns die was bringen. Und ein Punkt ist, den bringst du zum ersten, Krieg ist viel mehr normiert und geregelt, als wir so annehmen. Also sagen von der soldatischen Ethik angefangen, da gäbe es Tabus und wen man eben so auch als Soldat irgendwie angreifen darf und wen nicht und so weiter. Das ist also sehr stark normiert, deswegen kommt es jetzt nicht aus dem Nichts, dass man sagt, wir regeln auch Krieg und schaffen dann Gerüst für einen gerechten Krieg. Und der zweite Punkt ist dann, dass man, und damit ist es interessant, dass man eben auch tatsächlich, also wenn der Putin, so sagt er, selber den Anschein erwecken möchte, einen gerechten Krieg zu führen, dann kann man ihn an diesen Kriterien auch messen. Und der dritte Punkt, den er nennt, ist, dass er überlegt, naja, kann denn das Festhalten an diesen Regeln, also jetzt zum Beispiel bei den Gegnern Russlands, der Ukraine oder der NATO oder einzelnen Staaten, kann denn da das Festhalten an den Regeln etwas bringen? Dann sagt er ja, denn das dient auch dem Eigeninteresse. Im Krieg geht es auch um, sagt er, winning hearts and minds, also wenn man irgendwo dann angreift, muss man irgendwie auch den Support der lokalen Bevölkerung haben, ja, und auch den Support der eigenen Bevölkerung. Und da sagen zu können, ich halte mich an gewisse Regeln, ja, also ich schieße eben oder ich gehe verhältnismäßig vor, ich bombardiere nicht einfach Krankenhäuser und zivile Einrichtungen, was Putin tut und tat, zum Beispiel. Das mache ich nicht, ist ein wichtiges Mittel, sagt er, um die Herzen und die Geister oder wie sagt man, der Menschen zu gewinnen. Und da könnte man jetzt fragen, genau, dienen diese Regeln dazu? Und das finde ich eigentlich ganz überzeugend, so zu argumentieren.
Ja, finde ich auch. Also, da war jetzt ja eine ganze Menge drin, ne? Also einerseits schon die Überlegung, geht's hier beispielsweise oder kann es hier überhaupt um Moral gehen? Das hast du ganz am Anfang gesagt, ne? Oder geht es hier in einem bestimmten Sinne einfach um, wie sollte man sagen, in einem bestimmten Sinne rationale Argumente sozusagen im internationalen Konkurrenzkampf der Staaten, ne? Das ist vielleicht das, das Erste. Und alleine das finde ich ja schon eine spannende Frage, ne? Ja. Weil wenn man so ein bisschen in die Moraltheorie reinguckt, dann gibt es ja auch Stimmen, die sagen, naja, also ich weiß sowieso nicht, warum ihr hier von Just War spricht. Ja, ein Krieg kann unter moralischen Gesichtspunkten nie gerechtfertigt sein. Ne? Die Stimmen gibt es ja auch. Häufig wird sich dann beispielsweise auf Immanuel Kant bezogen und genau das behauptet. Also das finde ich ja schon mal einen spannenden Punkt, ne? Zu sagen. Ja.
Darf ich da?
Ja, klar.
Weil ich nämlich auch sozusagen, wenn man so moral theoretisch überlegt, ist es natürlich ein interessantes Argument zu sagen, die Moral nutzt etwas, nutzt dem Eigeninteresse.
Mhm.
Jetzt im individuellen Bereich würde man sagen, es ist ein Kriterium der Moral, ist gerade ein Kriterium der Moral, dass es nichts mit dem Eigennutzen zu tun hat, erstmal. Mhm. Also nicht direkt sozusagen.
Mhm.
Und also, dass ich sozusagen, weil dann laufe ich Gefahr zu sagen, ich verhalte mich moralisch im Einklang mit moralischen Normen, nur dann, wenn ich was davon habe.
Mhm.
Und eigentlich würde man sagen, Kennzeichen moralischen Verhaltens ist es, das umzusetzen oder moralische Normen zu respektieren, auch dann, wenn ich gerade nicht davon profitiere.
Ja.
So, und das ist natürlich jetzt quer zu der Frage, die du nennst, weil man sagen könnte, naja, also vielleicht habe ich eben, habe ich auch den Imperativ oder sagen die Forderung an mich, eben nicht Gewalt anzuüben, da muss ich irgendwie also Gewalt gegen mich ergehen lassen und kann eben nicht zu kriegerischen, gewalttätigen Mitteln greifen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sage, naja, wenn ich es tue, dann tue ich es, weil ich dadurch effektiver bin in der Kriegsführung, weil ich eben meine eigene Bevölkerung hinter mir habe, die supporten mich und die wählen mich nicht ab, wenn ich irgendeinen Staatsdenker. Und auch die lokale Bevölkerung, die nämlich dann meinen Soldaten irgendwie nicht terroristische Gegenwehr leistet. Und jetzt ist die Frage, wie spielen solche Überlegungen mit rein? In dem Text wird es interessanterweise genannt, sagt er, wie der Krieg ausgeht, hängt auch davon ab, wie kostspielig der wird. Also damit für Putin sozusagen. Also die Verteidigung, das in den Krieg gehen und letztlich auch unterstützen der Ukraine mit militärischen Mitteln, ist dann gerechtfertigt, weil ich dadurch die Kosten für Russland hochtreibe und der irgendwann sagen wird, nee, die Kosten sind mir zu hoch, jetzt höre ich auf. Aber das ist natürlich letztlich eben so ein instrumentelles Denken, wo die Regeln des gerechten Krieges vielleicht nur schwer als moralische Regeln anzusehen sind, die eben unabhängig davon gelten, was ich jetzt irgendwie tun kann oder nicht, über welche Erfolgsaussichten habe oder nicht, sondern irgendwie als instrumentelle Regeln.
Ja, genau, also so weit würde ich nicht gehen, weil es natürlich dann auch konkurrierende Moraltheorien gibt, mit denen das sicherlich vereinbar wäre. Ne? Ich wollte nur einfach darauf hinweisen, dass man sich eben schon darüber bewusst sein muss, dass man mit der Just War Theory sich schon, würde ich sagen, gegen bestimmte moraltheoretische Ansätze entschieden hat.
Ja.
Also ich glaube, das kann man, ne, sonst kannst du eigentlich nicht über einen gerechten Krieg sprechen. Ja? Mhm. Das war eher die Aussage. Und darüber muss man sich halt bewusst sein. Ja, ich glaube auch, dass genau deswegen, du hast es ja auch kurz angedeutet, eben dem gegenüber verschiedene Varianten des Pazifismus stehen. Ja.
Ja.
Die eben sagen, es gibt entweder im radikalen Pazifismus überhaupt keinen gerechtfertigten Krieg oder es gibt keine Rechtfertigung für Krieg. Ne? Oder in schwächeren Varianten oder im pragmatischen Pazifismus unter bestimmten Umständen, wie zum Beispiel der Selbstverteidigung, dann sind wir doch wieder recht ähnlich, ne? Können kriegerische Maßnahmen schon gerechtfertigt sein. Ne? Fand ich einfach, als du das gesagt hast, nochmal wichtig, auch da eine Verbindung herzustellen. Ne? Welche Prämissen vielleicht kauft man sich damit ein, wenn man vom gerechten Krieg spricht. Aber sorry, du hattest eigentlich eine andere Frage an mich gestellt. Jetzt habe ich es aber wieder vergessen.
Habe ich nicht. Ich hätte noch zwei Ergänzungen, oder ich hätte noch eine Frage an dich.
Ja, ja.
Was du von folgender Überlegung hörst. Ich hatte ja vorher vom Realismus gesprochen, also der Idee, dass im Moral im Krieg kein Platz hat und vielleicht sogar auch Platz haben darf. Also vielleicht gilt sogar die Forderung, denkt nicht an Moral, sondern denkt an euer Eigeninteresse, jetzt auf Staaten.
Mhm.
Und ein Argument könnte sein, oder wird diskutiert und da musste ich drüber nachdenken, da würde mich interessieren, was du davon hältst, ist zu sagen, ja, Moral darf deswegen keinen Platz haben, weil die Leute, die aus sagen, moralischer Überzeugung in den Krieg ziehen, sogar noch brutaler sind oft, also als andere. Also er sagt sozusagen, wer den Moral High Ground erachtet, sich also moralisch überlegen fühlt, in seinem Grund, der wird sogar noch, ja, wie soll ich sagen, mehr dran festhalten, um jeden Preis diesen Krieg zu gewinnen und dann eben auch zu brutaleren Handlungen greifen. Also da steckt ja was drin. Aber vielleicht.
Das ist spannend. Also, vielleicht fange ich mit was anderem an.
Ja.
Ich hatte in einem Text von McMahon, den wir euch auch in die Shownotes stellen können, natürlich, oder stellen werden. Da geht es eher so am Rande darum, dass diese Geschichte der Moral im Krieg eigentlich genau dann zum Problem wird, wenn Staaten sich miteinander im Krieg befinden, die sozusagen grundsätzlich ganz unterschiedliche moralische Vorstellungen haben. Dann wird es immer schwierig. Also deren Moral vielleicht eben Dinge im Krieg erlaubt, was beim anderen Staat, der darin verwickelt ist, vielleicht auch im Krieg als nicht erlaubt gilt. Ja? Dass das aber weniger ein Problem sei, wenn Staaten sich im Krieg miteinander befinden, die so mehr oder weniger die gleichen moralischen Vorstellungen auch im Krieg teilen. Das fand ich eine ganz spannende Überlegung tatsächlich. Führt eben dann dazu, dass man bestimmte Waffentypen eben einsetzt oder nicht einsetzt, weil es sozusagen ein, naja, oft ist es dann ja doch auch explizit, aber vielleicht auch ein Silent Agreement darüber gibt, dass man bestimmte Waffen eben nicht einsetzt. Ja,
Streubomben oder so.
Genau, Streubomben oder Chemiewaffen oder ne, was auch immer. Ja. Das fand ich tatsächlich eine spannende Überlegung. Ja. Vielleicht auch ein bisschen näher an der Realität sozusagen, als die Frage, ob Moral überhaupt eine Rolle spielen sollte. Weil diese Frage würde ich für mich, glaube ich, erstmal ganz klar mit einem Ja beantworten. Also ich für mich, muss ich sagen, wäre mir schon unsicher tatsächlich, so weit würde ich nicht gehen. Also ich würde für mich, glaube ich, schon mal grundsätzlich sagen, dass sich kriegerische Maßnahmen nur wirklich unter ganz speziellen Bedingungen überhaupt rechtfertigen lassen. Und dass es dann aber auch klare rechtliche und moralische Regeln im Krieg geben muss. Denn das führt ja, denn sozusagen die Morallosigkeit würde ja auch letztlich dazu führen, dass wir auch beispielsweise Kriegsverbrechen, die wir als solche betiteln, in letzter Konsequenz nicht mehr, lassen wir mal als rechtliche außen vor, nicht mehr moralisch verurteilen können. Ja? Also wenn Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübt werden oder Vergewaltigung oder, was ja immer wieder vorkommt. Und ich glaube schon, dass wir gute Gründe haben, das moralisch zu verurteilen. Wenn wir aber solche guten Gründe haben, dann scheint es für mich so zu sein, dass eben auch im Krieg zumindest bestimmte moralische Überzeugungen oder Vorschriften einfach gelten. Ne? Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Aber eben die Überlegung, dass es genau dann, das haben wir ja auch in ganz anderen Kontexten immer mal wieder, ne? Wenn wir uns in der Philosophie über moralische Vorstellungen unterhalten, die Schwierigkeit, dass diese moralischen Vorstellungen vielleicht schlichtweg nicht überall geteilt werden. Ne? In dem Zusammenhang finde ich es ganz besonders spannend, weil sie dann vielleicht direkt aufeinander prallen. Und noch dazu in einem Kontext, in dem es dann besonders schwierig wird, diese auszugleichen. Ne? Weißt du, wie ich meine? Deswegen fand ich diese Überlegung von McMahon eigentlich ganz spannend.
Ja, ja, total. Ich versuche gerade, also ich verstehe auch, glaube ich, deinen Punkt. Ich frage mich nur, ob das nicht noch schwieriger macht. Also eben oder beziehungsweise oder ne, vielleicht nochmal basaler, also oder vielleicht habe ich jetzt auch doch noch nicht so ganz verstanden, worum das geht. Ich frage mich, ob es das überhaupt gibt.
Was jetzt? Also
genau, kommt gleich. Dass Staaten mit einer mehr oder minder geteilten Korpus an moralischen Vorstellungen dann in Krieg gehen. Weil, also grundsätzlich kann das natürlich sein, das könnte man ja auch erheben, sagen, was gelten da so für Vorstellungen, jetzt unabhängig erstmal vom Recht und von Gefühl, sich internationales Recht oder ans Völkerrecht zu fühlen, sondern Vorstellungen, die können ja schon gleich sein, aber letztlich ist es doch das ist ja irgendwie so ein, also diese Vorstellung, dass gleiche moralische Vorstellungen herrschen, ist ja irgendwie eine Chimäre, wenn es, oder eine Idealisierung, wenn es um die Frage des Krieges geht, weil doch dann immer wahrscheinlich Uneinigkeit dann herrscht, eben über den Moral High Ground, also wie ehrenvoll das Ziel ist, für das man.
Ach so. Ja, nee, ich glaube, darum geht's gar nicht. Ja, ich glaube, darum geht's nicht. Also es geht jetzt nicht zum Beispiel um die, natürlich, das haben wir ja schon angedeutet, im besten Falle unplausiblen Begründungen Russlands für diesen Krieg, ja. Sozusagen, ob diese Gründe jetzt zutreffen oder nicht, ja, oder ob die Gründe der ukrainischen Führung, sich selbst zu verteidigen und Hilfe zu beanspruchen, zutreffen oder nicht, ja, sondern es geht um sozusagen basalere moralische Überzeugungen und insbesondere natürlich um moralische Überzeugungen im Krieg.
Okay.
Ja, und das ist doch sehr gut vorstellbar. Auch insofern, also wenn wir zum Beispiel an die Mitglieder da gibt es jetzt zwar dann auch in letzter Zeit den einen oder anderen Streit, aber an die Mitglieder der NATO denken, ja. Und auch darüber hinaus ja teilweise, dann gibt es ja ganz bestimmte Überzeugungen darüber, zum Beispiel welche Waffen gegenüber wem, wie und vor allen Dingen nicht eingesetzt werden dürfen im Krieg. Ja?
Ja.
Und schwierig wird es aber eben dann, wenn sozusagen jetzt in dem Beispiel man sich vielleicht im Krieg mit Staaten befindet, die diese Überzeugung eben nicht teilen und diese Waffen dann eben auch einsetzen im Zweifel. Ja.
Ja? Ja, da kann ich vielleicht, wolltest du noch was sagen?
Nee, also so ist es, so in die Richtung ist es gemeint. Ja. Wird es dann nachvollziehbarer? Ja. Oder?
Wird nachvollziehbarer, genau. Da haben wir, glaube ich, zwei unterschiedliche Dimensionen gerade uns angeschaut. Aber ich möchte dazu vielleicht aus dem Text auch nochmal
einen Punkt,
den ich tatsächlich auch interessant fand. Der fragt, also der Text eben sagt oder weist nach, ganz kurz, zeigt, dass Russland hier einen ungerechten Krieg auf ungerechte Weise führt. Also all das, was du vorher, oder wir hatten jetzt, glaube ich, das Jus in Bello noch nicht sagen, explizit besprochen, können wir ja vielleicht gleich noch die Kriterien nachreichen, aber sagen, weder die Gründe für den Griff zu den Waffen sind nicht gegeben, gemäß der Just War Theory, weil eben kein Angriff vorlag, gegen den man sich verteidigen müsste und weil kein Menschenrechtsverbrechen in der Ukraine verhindert werden muss oder gestoppt werden müsste. Und dann ist der zweite Punkt, da können wir ja da gleich mal ganz kurz nur die Prinzipien des gerechten Kriegs im Krieg, was du jetzt angesprochen hast, ansprechen. Wenn wir jetzt sagen, was sind die moralischen Kriterien dafür, wie man im Krieg vorgeht. Und da ist, glaube ich, ein wichtiges oder die zentralen Prinzipien sind, Kriegsführende müssen unterscheiden zwischen Soldaten und Zivilisten. Zivilisten sind kein Objekt oder dürfen kein Ziel der Angriffe sein. Also Soldaten müssen mit Soldaten kämpfen. Und es muss immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Also Griff zu den Waffen, die zum Beschuss oder zum Angriff ausgeführt werden, soll überhaupt mit Luft oder über Boden angegriffen werden sollen. Also da muss eine Verhältnismäßigkeit hergestellt werden. Und was ich noch hinzufügen will, was glaube ich auch von Walzer kommt, das Prinzip der Due Care, also der einer richtigen Vorsicht, könnte man sagen, oder angemessenen Vorsicht, weil er nämlich sagt, in Überlegungen der Kriegsführenden zum Verhältnis, ja, wenn ich jetzt dieses und jenes angreife, gibt es Zivilisten, die auch unintendierterweise nicht beabsichtigt zu Tode kommen können. In dieser Überlegung der Verhältnismäßigkeit, also ich beschieße jetzt dieses und jenes, da können auch Zivilisten vorkommen, da steckt nicht drin, dass ich die Zahl der getöteten Zivilisten minimieren muss. Sozusagen. Ich muss einfach verhältnismäßig sein, es kann auch riesig sein. Und deswegen sagt Walzer, braucht es noch ein weiteres Prinzip, nämlich man muss tatsächlich alles Mögliche tun, um die Zahl getöteter oder verletzter Zivilisten zu minimieren.
Stimmt, das habe ich vergessen vorhin, glaube ich, ne? Ja, das stimmt.
Weiß ich gar nicht. Aber sozusagen, so diese drei Prinzipien. Und auch die sind nicht gegeben, sagt der Text, im Krieg Russlands gegen die Ukraine, weil da eben Zivilisten terrorisiert werden, exekutiert werden, weil Krankenhäuser bombardiert werden und so weiter. Wir kennen das leider, sind da vielleicht auch schon abgestumpft aus den täglichen Medienberichten. Die Schlussfolgerung ist, also Russland kämpft auf ungerechte Weise einen ungerechten Krieg. Und jetzt fragt er, und jetzt komme ich zu dem Punkt, lange Rede, kurzer Sinn, können denn Soldaten im Krieg, also die konkret die Flugzeuge fliegen und Bodentruppen darstellen und Drohnen lenken und so weiter, können die für die Taten, die sie in einem ungerechten Krieg tun, zur Verantwortung gezogen werden?
Ja, dazu sagt McMahon auch was.
Ich sag kurz, was der Text sagt, und dann kannst du ergänzen. Das würde mich nämlich interessieren. Unter dem Gesichtspunkt, was du vorher angesprochen hast, er sagt, es gibt so die traditionelle Sichtweise, die sagt, naja, die Soldaten haben erstmal nur etwas damit zu tun, mit der Art der Kriegsführung, nicht mit dem Grund zum Krieg. Und sie haben sozusagen in einem ungerechten Krieg die gleichen Anforderungen, Rechten und Pflichten, könnte man sagen, wie in einem gerechten Krieg. Und also sind daran gebunden, auch wenn ungerecht ist, eben auch die Prinzipien, die ich gerade nannte, zu respektieren. Und es gibt aber, sagt er, vermehrt Theoretiker und Theoretikerinnen, die sagen, die eine Revisionist-View anhängen und sagen, nee, das haben sie nicht. Also sie müssen in besonderer Weise eben auch zur Rechenschaft gezogen werden für die Taten, die sie tun. Und sagt aber, es ist aber sehr schwer, da gibt es weder im Militär größte Befürworter, noch eben gibt es auch rechtlich Möglichkeiten, diese Leute dann zu bestrafen und zur Verantwortung zu ziehen. Ja, fand ich aber interessant, genau vor dem Hintergrund. Jetzt bin ich gespannt, was McMahon und
ich halte mich da erstmal raus. Ich sage jetzt erstmal nur, was McMahon sagt. Also ich denke, dass er in dieser Unterscheidung tatsächlich eher der traditionalistischen View angehört. Er beschäftigt sich sozusagen da auch mit Blick ein Stück weit auf einen anderen Punkt mit. Also er stellt eben die Frage, könnte man denn jetzt nicht moralisch fordern von russischen Soldaten, dass sie sozusagen die Kampfhandlungen einfach einstellen, weil sie ja sozusagen, weil es ja keinen gerechtfertigten Grund gibt für diese kriegerische Handlung, ne, und für ihren Angriff. Ja. Da sagt er, nein, das kann man von ihnen nicht erwarten, ja, weil sie eben sozusagen in einem bestimmten Zusammenhang stehen, bestimmten Pflichten als Soldaten unterworfen sind, gegen die sie auch als solches erstmal nicht viel tun können. Ja? Das kann man nicht von ihnen erwarten. Aber, und da wird es dann so ein bisschen fuzzy, weil ich mich dann auch gefragt habe, vielleicht hast du da eine schlaue Idee, was dann jetzt eigentlich daraus folgen kann. Er geht dann einen Schritt weiter und sagt, naja, so wie das gelaufen ist, ist ja ganz klar, und da kommen wir auch dann einerseits wieder zu gerechtfertigten Gründen für kriegerische Maßnahmen zurück, sei ja ganz klar, dass nach dem Angriff im Sinne der Selbstverteidigung die Ukraine und die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten natürlich das Recht haben, sich zu verteidigen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ne? Und dass deswegen eben natürlich auch die Soldatinnen und Soldaten die entsprechenden Rechte haben. Ja? Und jetzt geht es erstmal nur darum, gegnerische Soldaten anzugreifen. Ja, es geht jetzt noch nicht um die Frage nach Zivilisten. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt aber der Punkt, jetzt fragt er sich, naja, aber wenn jetzt sozusagen, also jetzt greift Russland an, dann verteidigt sich die Ukraine, ja, und wie sieht es denn jetzt umgekehrt aus? Haben jetzt in dem Fall die russischen Soldaten jetzt wieder ein Selbstverteidigungsrecht? Mhm. Nach den Angriffen der Ukraine dann natürlich. Ne? Und da sagt er eben jetzt ganz klar, nein. Ja, das wäre ja so, wie wenn wenn jetzt jemand bei dir zu Hause einbricht, ja, dich im Schlaf überrascht und du dich dann im Zweifel auch mit Gewalt verteidigst, ja, und den vielleicht verletzt oder Schlimmeres, ja. Und der sich dann versucht, wieder gegen dich zu wehren und man dann sagen würde, der Einbrecher hatte ja ein Selbstverteidigungsrecht gegen dich.
Ja.
Ja. Und das sei eben nicht der Fall, ja, dass die Russen sozusagen ein Recht zur Selbstverteidigung hätten und dadurch dann sozusagen im Nachgang wieder ihre kriegerische Maßnahme rechtfertigen könnten. Also einerseits eben würde ich sagen, also würde ich jetzt McMahon, ohne da ganz tief drin zu stecken, in diese von dir beschriebene traditionalistische Perspektive packen. Und zum Zweiten, ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit diesem Gedanken eigentlich sagen wollte. Vielleicht will er damit sagen, oder den Riegel vorschreiben vor mögliche Argumentationen von russischer Seite. Naja, wir verteidigen uns jetzt ja selbst. Ne?
Mhm.
Nachdem eben sozusagen die Ukraine dann eben zurückschlägt. Jetzt doch eher Moralphilosoph, wäre, glaube ich, meine persönliche Meinung. Also ich finde den Gedanken nicht so unplausibel zu sagen, dass Soldatinnen und Soldaten unter bestimmten Gesichtspunkten vielleicht doch auch eine moralische Pflicht zur Befehlsverweigerung haben.
Ja.
Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, wie sehr das möglich ist, ne? Wie sehr bestimmte Propaganda zum Beispiel verfangen hat, ob überhaupt die entsprechenden Informationen bei den Leuten sind und so weiter und so weiter. Ja, aber grundsätzlich finde ich das ein bisschen einfach zu sagen, naja, es sind halt Soldaten, sie haben diese und jene Pflichten, ne? Und wenn sozusagen der Auftrag so und so ist, dann musst du das halt einfach machen. Ja, das finde ich ein bisschen einfach. Ich weiß nicht, ob das dann in die Revisionist Perspective, die du beschrieben hast, reinpassen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, es gibt eigentlich eine moralische Pflicht, in dem Fall der russischen Soldaten eigentlich das Kämpfen zu unterlassen.
Mhm. Mhm. Ja. Genau, also tatsächlich, genau, das wäre die Revisionist.
Ja.
Ich habe eine Frage nochmal zu dem Einbrecherbeispiel. Also da ist die Idee sozusagen zu sagen, der Einbrecher hat kein Recht dann auf meine Verteidigung hin. Ich wehre den ab und
genau. Und er darf sich aber nicht, also er hat dann kein Recht, sich gegen dich zu verteidigen.
Genau. Ja. Aber das hat ja erstmal Plausibilität, oder würde ich sagen. Und das wäre sozusagen die Revisionist View tatsächlich. Du anhängst, ja. Oder? Wenn ich dich so recht verstanden habe.
Ja.
Du hast es jetzt ein bisschen anders formuliert mit irgendwie Pflicht zum Desertieren oder Befehlsverweigerung. Genau, also das wäre die Revisionist View und die Leute sagen, naja, natürlich sind die Soldaten vielleicht verblendet durch Propaganda und so. Also man kann entschuldigen gewissermaßen, dass sie so handeln, wie sie handeln, sich dann eben auch selbst verteidigen gegen ukrainische Gegenwehr. Aber es kann trotzdem niemals richtig sein, dass ein russischer Soldat einen ukrainischen Soldaten tötet. Also auch wenn es sozusagen
Ja, aber genau das sagt er ja nicht, ne? Deswegen habe ich vorher gesagt, für mich klingt das nach Traditionalist View.
Ja, genau. Also, aber jetzt unabhängig von dem, was er sagt, sozusagen zur Frage jetzt, und du hast ja gesagt, das hat eine gewisse Plausibilität, und dem würde ich zustimmen. Also ich würde auch sagen, und das Beispiel mit dem Einbrecher zeigt das ganz gut, wir würden noch niemals sagen, ja gut, der Kampf, der dann entsteht,
Ja.
der einfach auf einer völlig unmoralischen, ungerechten, falschen Sache aufruht, der kann ich doch den jetzt nicht dann den Einbrecher vielleicht belangen, wenn ich ihn schnapp für den Einbruch und Hausfriedensbruch und Diebstahl oder was weiß ich, aber nicht für Körperverletzung. Ja doch, klar, kann ich den für Körperverletzung belangen, moralisch jetzt auf jeden Fall und rechtlich weiß ich es nicht, aber moralisch. Und so müsste man auch mit russischen Soldaten umgehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob so dieser Hinweis auf ihr Soldat steht jetzt unter der Pflicht, den Befehl zu verweigern, wie ich damit umgehen soll. Ich sehe das grundsätzlich wie du. Ich hab da großes Verständnis dafür. Und eigentlich denkt man manchmal, Leute, wenn ihr nur einfach aufhören würdet und einfach heimgehen würdet, dann wäre alles okay. Ja? Oder wenn Soldaten irgendwie ihren Kopf einschalten würden, so leicht ist es natürlich
ja,
nicht.
Ja, ja, ja.
Würden was umkriegen. Okay. Andererseits funktioniert halt Militär genau dadurch, dass solche Fragen sich der Einzelne eben nicht stellt. Und das aus gutem Grunde, wenn wir annehmen, dass es gerechtfertigt ist, ein Militär zu unterhalten, also für einen Staat gerechtfertigt ist und gut ist, richtig ist, ein Militär zu unterhalten, weil es immer sein kann, dass ich mich selbst verteidigen muss und es gerechtfertigt ist, dann Gewalt anzuwenden oder auch gerechtfertigt sein kann, präventiv wo einzugreifen in der Welt, um zu sagen, da herrscht eine eklatante Menschenrechtsverletzung vor, da leiden Menschen, da sterben Kinder. Wir brauchen Gewaltmittel, um dem Einhalt zu gebieten. Wenn wir das akzeptieren und dann sagen, Militär funktioniert aber nur, wenn es wirklich keine Loyalitätsfragen oder Zweifel gibt. Also sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Oder Spiel ist jetzt...
Ja, ja, ich war, aber ja, ist ja klar, was du meinst.
Aber die ganze Maschinerie funktioniert nicht. Dann frage ich mich immer, ja, wir können davon natürlich sprechen, Leute verweigern den Befehl, aber das irgendwie verpufft in der Realität. Jetzt gilt natürlich das nicht gegen die Existenz einer Pflicht, sozusagen, wenn die Realität sich nicht umsetzen lässt oder der Pflicht anpasst. Ist. Aber ich frage mich, was ist dann so, das ist so ein bisschen dann Wunschdenken sozusagen, wäre die Welt anders, ja, aber dann hätten wir vielleicht auch keinen Krieg. Weißt du, was
genau,
ich meine?
Genau, ja, ja,
so,
also mir ging es jetzt nicht um diese Geschichte, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ne? Das ist ein bisschen, das ist vielleicht tatsächlich auch zu einfach, genau aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, unter anderem. Deswegen habe ich ja auch ganz bewusst gesagt, unter bestimmten Bedingungen, ja.
Ja.
Also ich glaube schon, dass auch unter mit Blick auf ganz andere Aspekte, nämlich zum Beispiel, wie man sich als Soldat gerade auch im Einsatz dann gegenüber gegnerischen Soldaten und der Zivilbevölkerung verhält, ist, glaube ich, eine bestimmte Bildung, Informiertheit und Auseinandersetzung mit bestimmten Überzeugungen und vielleicht auch moralischen Werten unabhängig von der hierarchischen Struktur in militärischen Organisationen vielleicht gar nicht so unangebracht, um dann auch die Möglichkeit zu haben, zu erkennen, wann vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, eben einen Befehl nicht auszuführen. Und es gibt ja auch in der Geschichte immer wieder Beispiele, die wir heute als moralisch hoch lobenswert sozusagen ansehen würden, in denen eben Personen bestimmte Befehle verweigert haben. Ne?
Ja, ja.
Und dass dann auch andere Schwierigkeiten, wie du es ja auch nochmal gesagt hast, dazukommen, also eben Propaganda, wie informiert können wir sein, was machen diese Hierarchien eigentlich, ist es für die einzelnen Personen überhaupt noch möglich, das dann so zu überblicken und entsprechend dann gegebenenfalls auch zu verweigern, das sehe ich ja alles, ne?
Ja.
Aber grundsätzlich mag es doch Situationen geben, in denen die Befehlsverweigerung angemessen ist, oder?
Ja.
Also,
ja, ja. Ich wollte das jetzt auch gar nicht gegen dich als Antwort auf das, was du sagst, sondern ich frage mich bei solchen Sachen immer. Ich finde, ich stimme dem, was du sagst, zu. Kein Dissens heute hier in dieser Frage. Denk immer, also sagen, das wäre nur ein anderer Schritt oder nochmal eine andere Perspektive auf diese Frage. Was machen wir denn? Also kann das unsere, sagen, Policy-Antwort sein? in ganz konkreten Fragen, aber das ist ja wie so oft in der Ethik und in der Moral so. Das eine ist, können wir grundsätzlich Regeln aufstellen, die dann für die Zukunft gewissermaßen gelten? Oder sind das sozusagen Ansatzpunkte, die wir jetzt konkret in der Situation an jemanden richten können, wo wir vielleicht sowas noch nicht haben? Und da ist das einfach nur so ein Widerstreit in mir. Ich wollte noch hinzufügen, ich glaube, vielleicht deckt es Ähnliches ab. Ich muss gestehen, ich habe Zivildienst gemacht, war nicht bei der Bundeswehr. Ja. Das kenne ich auch. Mich auch generell, ja, ich weiß genau. Den Strukturen gar nicht so aus, aber es gibt ja diese Idee des Soldaten, der Soldatin als Staatsbürger in Uniform.
Ja.
Und da steckt ja, glaube ich, so ein bisschen die Idee durchaus unterstützenswert drin, dass wir da nicht eben willenlose und kopflose Maschinen in Uniform haben, sondern eben Menschen, die an die Werte des Grundgesetzes jetzt bei der Bundeswehr gebunden sind. Ich bin trotzdem, muss ich sagen, sehr, sehr froh, dass ich Zivildienst gemacht habe, aber das nur nebenbei.
Ich auch, ja, aber das ist, ja, aber Andreas, was machen wir damit, wenn wir ganz langsam zum Schluss kommen? Was machen wir mit dem, was wir jetzt gesagt haben? Also ich denke, wir können festhalten, dass bei allen kritischen Punkten, die wir teilweise ja so angedeutet haben, was die Just War Theory angeht, in diesem Falle aber sicherlich festhalten können, dass der russische Angriff sicherlich keinen gerechtfertigten Grund hat, dass man der Ukraine, dass die Ukraine sicherlich einen guten Grund oder eine gute Rechtfertigung dafür hat, sich gemäß dieser Theorie eben zu verteidigen. Und vielleicht noch weiter, dass es auch gute Gründe gibt, sie mit welchen Mitteln auch immer darin zu unterstützen, durch dritte Staaten, ne? Die es für dritte Staaten, die Russland unterstützen, vielleicht nicht gibt, jedenfalls gemäß dieser Theorie. Oder? Das wäre vielleicht eine...
Ein Learning.
Ein Learning, eine...
Wahrscheinlich auch schon etwas, was schon bekannt ist, viel, glaube ich, was jetzt auch nicht ganz fremd
eher
ist.
Eher unspektakulär, ne? Also, ohne...
Ja. Ich meine, interessant stecken da, also ja, dem stimme ich alles zu, da stecken, glaube ich, schon noch auch interessante Anschlussfragen und weitere Fragen drin. Zum Beispiel nach dem Wert der Theorie des gerechten Kriegs und nach dem Nutzen. Ich glaube schon, dass es auch instrumentellen Nutzen gewissermaßen hat. Also irgendwie zu einem guten Ziel führt, sich an moralische Regeln zu halten, der Kriegsführung und des Gangs, des Griffs zu den Waffen. Die Frage ist natürlich immer, wie weit es reicht, wenn unmoralische Kriegsführung halt effektiver ist. Also so, und immer, ich glaube, das ist einfach ein grundsätzliches Problem. Das war übrigens ja nicht nur in den internationalen Beziehungen haben, sondern glaube ich, grundsätzlich an moralisches Verhalten gerichtet werden kann. Wie stabil ist es? Ich glaube, insofern würde ich schon dran festhalten, weil man sagt, naja, vielleicht können wir durch die sozusagen Selbstbehauptung der Moral oder durch moralisches Verhalten, also dem Festhalten an Werten, die dahinter stecken, irgendwie in the long run auch eine gute Gesellschaft, eine gute Weltgesellschaft sozusagen schaffen oder sichern oder den Weg dahin ebnen. Mal sagen, es ist noch nicht alles verloren, wenn sich Menschen an die Regeln der Moral oder an Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens halten. Grundsätzlich bin ich schon, also ich bin wirklich gar nicht gewalttätig oder gewaltaffin, aber ich sehe den Sinn darin, auch Gewalt zu rechtfertigen. Auch wenn ich hoffe, dass auch meine Kinder, ja, wenn wir jetzt gerade wieder Wehrpflicht und so weiter reden, niemals und auch keine anderen Kinder niemals in die Gefahr kommen, eben in den Krieg gehen zu müssen. Interessant finde ich auch noch, und damit höre ich dann auch auf, weil wir warten schon alle auf den Höhepunkt dieser Folge, der Musik. Aber interessant finde ich es auch noch mal, die Diskussion mit dem Pazifismus eigentlich zu führen. Den haben wir jetzt gerade, wir haben jetzt so ein bisschen den Realismus, also so Selbsterhalt als Norm diskutiert, aber eigentlich steckt in uns ja ganz oft und tief drin eben so der Ruf nach Frieden, den ich jetzt in aktuellen Debatten eben nicht groß unterstützen kann im Sinne von, wir machen dann einfach nichts. Aber philosophisch wäre es nochmal interessant, wie so Überlegungen der Friedensliebe eigentlich dazu stehen. Wir haben einen Text, den wir euch auch nochmal in die Shownotes verlinken, den ich heute auf meiner Umschau gefunden habe, eines emeritierten Philosophen, Ulrich Steinfort, der auch nochmal diskutiert, dass die Theorie des gerechten Krieges und der Drang zum Frieden, der Pazifismus, gar nicht gegeneinander
gehen.
Also nicht zwei unvereinbare Elemente sind, sondern eigentlich komplementär zueinander stehen, weil die andere Quellen haben, aus denen sie, so kann man kurz zusammenfassen, aus denen sie kommen, die Theorie des gerechten Krieges uns eher dazu bringt, eben auch Gewalt auszuüben und es aber so eine Art Korrektiv braucht, das auf eine humane Weise, könnte man vielleicht jetzt mal platt formuliert, umzusetzen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Er hat bei mir allerdings bei der Lektüre auch noch mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Der Text sagt selber, und damit möchte ich dann auch wirklich enden, ich bin jetzt auch ruhig, die Politik muss vielmehr versuchen, zugleich dem Doppelimperativ der Moral sowie Mindestanforderungen an sinnvolles Handeln wie die der Friedenssicherung und der Klugheit zu folgen und dabei das über uns hängende Damoklesschwert des Nuklearkriegs nicht zu vergessen.
Ja.
Lest euch, es kommt der Satz, den ich sagen will, kommt erst noch. Das hat mit dem Text zu tun, mit der Frage, die der Text versucht zu beantworten. Aber jetzt kommt der entscheidende Satz. Für eine solche Politik gibt es vermutlich keine Regeln, nur Beispiele.
Ja.
Und insofern kann man sagen, ja, es ist ein Korrektiv, Wunsch nach Frieden. Aber wie es dann funktioniert, da hat jetzt die Philosophie, zumindest dem Autoren hier zufolge, keine Antworten. Es gibt Beispiele, er nennt interessanterweise Elon Musk als ein Beispiel. Aber das, liebe Hörerinnen und Hörer, das lest ihr euch am besten selber durch. Wir verlinken euch das.
So machen wir das. Andreas, wieder eine Folge, wo man jetzt vielleicht kritisieren kann, dass... wir haben eigentlich jetzt eindeutig zum Schluss gesagt, was uns das jetzt alles sagt, okay. Oder? Und noch eindeutiger werden wir vielleicht bei unseren Musiktipps. Hast du was? Sonst gehe ich ja wieder. Ich muss gleich vorneweg sagen, fang du mal an. Ich werde, auch heute habe ich nur einen Musiktipp, muss aber sozusagen einen nicht Spotify-Link noch in die Shownotes packen.
Ja.
Der sich dann aber auch auf Musik bezieht. Also.
Okay. Also, pass auf, du hast zwei Tipps, oder?
Nein, du wirst es gleich verstehen, wenn ich sage, es ist eigentlich nur ein Tipp.
Okay, alles klar. Okay, ja. Pass auf. Also, dann fange ich mal an, kurz mit meinem Musiktipp. Ich könnte natürlich und würde gerne Cypress Hill empfehlen.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das heute machst.
Ja, das stimmt. Die sind allerdings schon bekannt und das könnt ihr euch ja auch ohne unsere Playlist einfach in eure Playlist packen oder einfach mal anhören. When the Shit Goes Down zum Beispiel oder was auch immer ihr hören wollt. Die haben übrigens, das wollte ich noch kurz erzählen, die haben gestern als Abschlusssong Jump Around von House of Pain gespielt.
Lustig, ja.
Wie sie sagten, the most powerful song in Hip-Hop and it's not even our song, so haben sie es gesagt. Ja. Aber das ist wirklich, das finde ich auch immer schon unglaublich, ja. Da kann kein Mensch ruhig bleiben. Okay,
ja.
Aber ich werde nicht weder House of Pain noch Cypress Hill empfehlen, sondern eine Band, die ich am Wochenende auf besagtem Festival getroffen habe. Grüße gehen raus an den Steff und die ganze Band Entoria, eine Metalband aus München, die ich getroffen habe. Ich habe sie leider nicht gehört, denn die waren am Freitag schon dran, da war ich noch nicht da. Die kann ich aber sehr empfehlen, wie der Steff meinte, sie machen einfach böse Texte und sie passen nicht so richtig auf jedes Festival, aber was erwartet man denn anders vom Metal, ja? Und entsprechend habe ich einen Song in die Playlist gepackt, der nennt sich Der schreckliche Sven. Und es ist wirklich ein ganz schrecklicher Text über den schrecklichen Sven, blutrünstig. Aber geniale Riffs, richtig Power dahinter und düster, dunkel, einfach genial. Also hört euch Entoria an. Die haben übrigens auch einen Podcast über Metal und alles drumherum, den nenne ich euch auch. Wir packen ihn euch auf die Playlist und so habe ich auch zwei Tipps heute. Der Podcast heißt The Pain to Swallow den machen zwei.
Vielleicht packen wir den sogar in die Shownotes lieber, oder?
Wie wäre das? In die Shownotes meine ich, ja. Entschuldigung, nicht, habe ich Playlist gesagt. Ja. Ich meinte die Shownotes, ja. Genau, den machen zwei Musiker von Entoria und den könnt ihr euch ja bei Zeiten auch mal anhören. Und jetzt bin ich gespannt auf deine zweite.
Ja, heute wirklich kompletter Dissens musikalisch. Das kann ich schon mal sagen. Ich dachte mir nämlich, das dachte ich mir erst später. Ich habe die letzten Tage mal wieder eher im elektronischen Musikbereich herumgehört, sagen wir mal.
Back to the roots, Sense-Play roots.
Genau, und habe und empfehle heute Dirty Döring, ein DJ aus Berlin, der da seit, ich weiß nicht, also bestimmt 20 Jahren unterwegs ist. Sehr bekannter Typ, nicht nur in Berlin. Unter anderem ein House-DJ, Produzent, also Producer, viele andere Aufgaben übernommen. Und da empfehle ich jetzt einerseits den Song Cape of Good Hope, den packe ich in die Playlist. Und weil das aber natürlich ich finde das ja nicht in allen, aber in vielen Bereichen der elektronischen Musik, insbesondere wenn es um tatsächlich so Tanzmusik geht, immer schwierig, einzelne Songs zu hören oder eben in solche Playlists zu packen. Und deswegen würde ich mir heute rausnehmen. Es gibt nämlich auf YouTube ein sehr schönes aktuelles Video von einem Live-Set, das er anlässlich der Fête de la Musique erst hatte, im Ritter Butzke. Und das würde ich mir heute einfach rausnehmen, diesen YouTube-Link zusätzlich noch in die Shownotes zu packen. Könnt ihr ja mal reingucken, das sind so, ich weiß gar nicht, 1,5 Stunden oder so, ist ein schönes Set, kann man sich mal geben. Das ist mein Musiktipp.
Perfekt.
Hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr außer dem üblichen Hinweis, dass wir uns auch gerne auf eine Weiterführung der Diskussion, der Rückmeldungen, die wir jetzt sozusagen über verschiedene Kanäle führten und auch hier jetzt nochmal aufgegriffen haben, freuen. Wir freuen uns über neue Rückmeldungen, wir freuen uns über Kritik, alles ist ganz alt, genauso wie über andere Meinungen, über Auseinandersetzungen, genauso natürlich auch wie über positive Rückmeldungen, freuen wir uns sehr und möchten gern dazu aufrufen, das auch weiter durchzuführen, durchzuhalten. Ihr könnt uns erreichen über unsere E-Mail info@dissenspflege.de, über unsere Social Media wie X, wie Blue, immer noch X, Blue Sky, Instagram, LinkedIn. Ja, jetzt habe ich alles.
Ich glaube, genau. Du hast
also,
alle.
Wir freuen uns sehr, tretet mit uns in Kontakt, schreibt uns, beschimpft uns, bejubelt uns und hört unsere Musikteams.
Genau, abonniert die Playlist. Nee, ich habe auch nichts mehr, außer wie immer zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.